Vacation starts with VA. One thing you'll love about your trip to Virginia is that you'll never have to settle for one thing. All that you love is all in one trip. Start yours at virginia.org.
What a day! What a lovely day! Oder ist es überhaupt ein lovely day? Das ist die Frage. Weil es war ein lovely day vor wie vielen Jahren? 2015? 9 Jahren hatten wir einen krassen lovely day mit Mad Max Fury Road. Jetzt haben wir ein Prequel. Nicht viele haben danach geschrien, aber viele waren heiß drauf, als es angekündigt wurde. Furiosa. Nicht a Mad Max Story, ich will es immer sagen. Aber a Mad Max Saga. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nerd und Kultur. Ich bin der Jute Yves, guten Tag. Der Jute Marco sitzt mir gegenüber mit einem T-Shirt, wo noch eine dritte Person angekündigt wird.
Darüber reden wir später. Aber heute reden wir hauptsächlich über Furiosa.
The Darkest of Angels.
Ich glaube, wir werden heute unserem einen Ruf gerecht, obwohl der Ruf nicht wirklich gerecht ist. Wir feiern oder wir meckern gerne. Ich glaube, das sind die zwei Dinge, die wir gerne tun. Wir sind sehr extrem in unseren Gefühlen.
Heute machen wir beides.
Stimmt, heute machen wir streng genommen beides, aber weil wir das eine so feiern, meckern wir so ein bisschen zu sehr über das andere.
Ja.
Ja. Das ist das Problem. Wie immer, erst ein bisschen spoilerfrei.
Ja.
Und für einen Film, in dem, wie Sie ja vorher schon gesagt haben, es gibt nur 30 Zeilen Text für Anya Taylor-Joy in 2,5 Stunden Film. Obwohl das so ist, ist es ein Film, in dem man auch gut spoilern kann. Deswegen haben wir natürlich einen dicken Spoiler-Part für euch.
Ja, aber erstmal geht's ganz, ganz spoilerlos zur Sache. Und Marco, das ist die redundanteste Frage, die ich dir je gestellt habe. Aber ich stelle sie trotzdem. Wie stehst du zu Mad Max Fury Road?
Wieso ist es redundant?
Ey, komm, das ist so eine gängige Frage, wenn du jetzt nicht sagst, ich weiß, du wirst nicht sagen, ganz okay, oder du wirst nicht sagen, überbewertet, und du wirst definitiv nicht sagen, scheiße.
Es ist der vielleicht immer noch bisher beste Actionfilm dieses Jahrtausends. Zumindest in den Top 5, Top 10, unbestreitbar. Für mich hat es nicht ganz für den 5 von 5 Sterne-Film gereicht auf Letterboxd. Ich kann aber mit dem Finger nicht genau drauf zeigen. Ich habe immer 4,5 mit Herz gegeben, aber vielleicht beim 5. Mal gucken oder so, gebe ich ihm dann endlich die 5, die er eigentlich verdient, weil in meinem Herzen spüre ich das auch, dass das ja ein Meisterwerk ist. Und es ist wenigstens technisch einer, weil wenn ich die 5 bestaussehendsten Filme dieses Jahrtausends oder überhaupt die Mals wählen müsste, ich glaube, ich käme nicht an Mad Max Fury Road ganz vorbei.
Absolut.
Und das finde ich deswegen so toll, weil das ein Film ist, der ja das, wie soll ich sagen, das Vorzeigevehikel ist für praktisch gemachte Effekte und Stunts. Und gleichzeitig ist er eigentlich, und das übersehen oft die Leute, das Vorzeigevehikel für das neue, schöne Jahrtausend. Digital Compositing, dass man sehr viele, dass das all das, was wir sehen, diese Art von Stunts überhaupt erst möglich ist, weil wir das einzeln filmen und digital zusammensetzen, also wirklich CGI benutzen. Fast jeder Frame von Fury Road wurde digital nochmal angefasst, und wenn es nur eine sehr extreme Farbkorrektur ist. Und es ist alles digital gefilmt. Wir haben halt so viele Filmemacher wie Abrams, wie Spielberg, wie der gehört noch so alles dazu in diese Clique, wie
Nolan.
Christopher Nolan. Die,
der Nivelneuf.
Den Nivelneuf nicht. Die zu den Leuten gehören, die nur auf Film drehen wollen und sonst gar nicht.
Ah, Tarantino.
So, das sind alles, die wollen ja nur arbeiten auf Film und sonst gar nicht, und digital ist ja inferior. So. Aber ist es ja gar nicht. Die bestaussehendsten Filme, die ich bisher in den letzten Jahren gesehen habe, waren alle digital, und dazu gehört auch Fury Road tatsächlich. Also, ich glaube, Fury Road ist auf viele Weise die perfekte Verbindung zwischen alt und neu. Und das macht ihn so besonders. Und während ich so rede, denke ich, ich muss ihm 5 Sterne geben, wenn ich es nächste Mal sehe.
Musst du auch.
Muss ich.
Musst du auch. Also, wir haben unsere Differenzen, Marco. Wir hatten unsere Differenzen in der Vergangenheit. Bei Fury Road gibt es keine Differenzen, okay? Alles andere ist, um Immortan Joe zu zitieren, mediocre. Also diesen Film habe ich 2015 gesehen. 2015 finde ich ja ist immer dieses spannende Jahr. Es war ein Jahr, bevor ich überhaupt angefangen habe, in diesem Bereich so professionell zu arbeiten. Und gleichzeitig war das Jahr, wo jedes, aber auch wirklich jedes Franchise zurückkam. Das war das Jahr, wo es losging, aha, mit allem. Aha. Weil, du musst dir vorstellen, 2015, was kam zurück? Star Wars mit Star The Force Wars. Awakens. Jurassic Park mit Jurassic World.
Stimmt.
Rocky mit Creed.
Okay.
Terminator mit Terminator Genesis.
Genesis.
Genesis, ja. I'm old, I'm an obsolete model, ja. Nee, old, not obsolete, das ist der Satz. Das ist witzig, weil in Teil 3 sagt der old, obsolete model und in Teil 5 sagt der old, not obsolete. Ja.
Jetzt rate, wann Nerdkultur gegründet wurde.
2015?
Ja, natürlich.
Ja, es ist der
Im
perfekte
Sommer 2015 habe ich angefangen.
Das ist ein goldenes Jahr für alle Film-YouTuber gewesen,
ja.
Wirklich.
Ja, genau. Ich bin genau auf den richtigen Moment gekommen.
Das Sequel zu Avengers kam, Age of Ultron. Mhm. Ja. Und Mad Max Fury Road. Also das sind so, ich glaube, da waren sogar noch mehr Franchises, die zurückkamen, aber das sind so die ganz großen Dinger. Und von all diesen Franchises hat Mad Max Fury Road hat einen ganz krassen Unterschied gehabt. Das ist kein Legacy-Sequel in der klassischen Sicht, weil du guckst dir Creed an, Sylvester Stallone ist noch am Start. Mhm. Du guckst dir Terminator an, Arnie ist noch am Start. Mhm. Du guckst dir Jurassic World an, da sind trotzdem Figuren aus dem ersten Jurassic Park Film da, nicht so die Big Hitter, die haben sich für den dritten Dino-Scheißhaufen aufgewahrt, bewahrt, aber sind da. Force Awakens, womit zieht man uns mit Han und Chewie an Bord des Millennium Falcons? Hier haben wir ein Recasting. Tom Hardy als
ja,
Max.
Aber, George Miller ist wieder am Start und das war auch das Verkaufsargument des Films. Das war ja wirklich, das haben die überall draufgeschrieben, der Dude, der in den 80ern Mad Max gemacht hat, der macht mit 70 einfach nochmal einen krassen Actionfilm in der Wüste.
Viel krasser und, ist der Dude, der Happy Feet gemacht hat.
Das kommt auch dazu, die haben sogar noch Werbung damit gemacht, gell? Happy Feet kennen die Amerikaner mehr als für Mad Max.
Und Schweinchen Babe, Teil 2.
Teil 2.
Ja.
Ich habe nur Teil 1 gesehen, aber das ist ja nicht von ihm, ne?
Ich glaube, Teil 2
ist doch kein George-Miller-Film, oder? Ist das George-Miller-Film?
Ich glaube, Teil 2 ist seins. Also, ich werde das jetzt googeln, ne?
Ja, bitte. Das ist meine Welt wie Fury Road damals.
Ja, das ist auch gut so. Ah, Mann.
So hier hat der Morton Joe, der Darsteller, ist aber auch zurückgekommen, aber damit haben sie natürlich jetzt nicht groß geworben.
Ja, das war.
Der war Bösewicht in Teil 2, glaube ich, ne?
Ja, Lord Humongous.
Lord Humongous. Die Namen alleine. Ich liebe ja diese Welt. Also man muss dazu sagen, ne, ich bin ja nicht so der größte Mad Max-Fan gewesen. Ich bin ein Riesenfan von Fury Road. Auch wenn ich nicht 5 Sterne gegeben habe,
okay. Ich bin trotzdem Fan davon. Ich hatte recht. Schweinchen Babe 1 hat er geschrieben und produziert, aber nicht Regie geführt. Schweinchen Babe 2 hat er Regie geführt.
Ist Schweinchen Babe 2 ein guter Film?
Ich fand den ganz süß damals. Das ist ewig her. Das ist von 98. Babe, Pig in the City.
Echt? Also, so krass, ne? Dass George Miller so diese zwei Seelen. Ich suche immer noch so die Gemeinsamkeit zwischen einem Happy Feet und Mad Max Saga. Und jetzt auch Schweinchen Babe und Happy Feet gegen die Mad Max Saga. Ich frag mich noch, wo da die Gemeinsamkeit liegt, aber es könnte durchaus, also erstmal ganz pauschal gesagt, die Liebe zu den Figuren sein, egal wie sie äußerlich auf uns erstmal wirken. Ob sie jetzt Tiere sind oder
Vielleicht sind es verstrahlte Tiere und deswegen haben die angefangen zu sprechen.
Ja, oder das ist die Lösung. Ja, also wir hatten das mal im Vorgespräch, aber wir haben, glaube ich, im Podcast nicht drüber geredet, dass ich mir die alten Mad Max-Filme gar nicht angeschaut habe. Weil nie? Der erste hat mir das Gespräch nicht.
Nee, du hast die nie gesehen?
Ach so, nee, warte, ich hatte das mit Wally, das Gespräch. Ja, ich habe es versucht. Das ist ja der Punkt, ich habe es versucht.
Je.
Ich war von Mad Max 1 extrem abgeschreckt.
Nee, oder?
Ich habe den abgebrochen nach 10, 15 Minuten oder so. Nach dieser nicht enden wollenden Verfolgungsjagd, weil ich wollte Wasteland. Weißt du, das Ding ist, ich bin anders sozialisiert als du. Ich habe die alten Filme als Kind nicht gesehen, was schon mal schlecht ist. Ne? Wenn ich die als Kind gesehen hätte, ich hätte die gefeiert. So wie die Klapperschlange oder so. 80er-Jahre Actionfilme, die können noch so trashig aussehen, das schreckt mich nicht ab. Ich liebe das. Aber die meisten davon habe ich ja eher jung gesehen. Und diese Filme habe ich zu spät versucht nachzuholen, hatte eine komplett andere Erwartungshaltung in Mad Max 1. Wenn man Mad Max 1 einschaltet, denkt man ja, man kriegt Mad Max 2. weil damit assoziiert man's. Aber das ist ein ganz anderer Film. Das ist sogar ein anderes Genre, würde ich sogar behaupten.
Ist es auch. Der erste Film ist eine Rachegeschichte. Das Spannende ist, ich habe ja einen Rewatch dieser Reihe dieses Jahr gemacht, auch jeden Teil besprochen. Der erste Mad Max-Film, nicht nur ist der extrem low-budget, aber der gehört auch zu diesen drei Filmen da draußen, von denen ich so eine ganz besondere Art von Respekt habe, die ich für andere Filme kaum habe. Und zwar mit so...
Lass mich raten, das ist mit Sam Raimi gleich.
Mhm.
Ja.
Einer ist von Sam Raimi, einer ist von Carpenter und der dritte ist von...
Welcher ist von Carpenter? Der Halloween dann?
Ja, der erste Halloween, der erste Evil Dead und der erste Mad Max haben was gemeinsam.
Ja.
Die wurden wirklich mit so einem Shoestring-Budget gemacht, also ohne Kohle, haben gleichzeitig so einen Impact gehabt, so viel beeinflusst und das Vermächtnis, was daraus entstanden ist, ist was ganz anderes. Mhm. Was ganz anderes. Ich meine, du guckst dir Evil Dead 2 an, das ist nicht Evil Dead 1. Das ist, das ist sogar vom Genre auch was anderes. Das ist eine Comedy. Mhm. Du guckst dir Mad Max The Road Warrior an, was der beste der originalen Reihe ist. Und dann merkst du, dass Max eine ominöse Figur ist mit einer mysteriösen Vergangenheit. Aber diese Vergangenheit durften wir sehen. Im ersten Teil. Das ist das Coole. Für die Welt da draußen, wer ist dieser Road Warrior? Was hat ihn so gebrochen? Und wir haben es gesehen, weil die richtige Apokalypse spielt zwischen 1 und 2. Und das ist, finde ich, eigentlich wahnsinnig spannend, dass es passt eigentlich auch sehr zur Reihe, länger man drüber nachdenkt. Und zwar der Verfall der Gesellschaft geht immer einher mit dem Verfall von Max Psyche. Und so wurde er auch immer als Figur gezeichnet. Das heißt, anfangs ist er schon angeknackst, aber er hat noch einen Halt in der Welt und das ist seine Frau und sein Kind. Nachdem er die verliert, verliert er auch die Welt, weißt du? Mhm. Und die Welt ist danach nur noch eine Einöde, in der er nicht zur Ruhe kommt, weil er auch seine Welt verloren hat. Und das fand ich überraschend poetisch geschrieben, ehrlich gesagt.
Ja, das ist.
Und ich mag den ersten Film als so einen ruhigen Revenge-Film, weil es ist auch kein krasser Action-Film, ist er gar nicht, der erste Teil. Der ist eher unangenehm. Also gerade die Szene mit den Bikern, die dort noch nicht so das sind, was man später hat, wie die War Boys oder so weiter, sondern die solche Wichser gibt's in unserer Welt. Es gibt's einfach, solche ekligen Leute, wo du die Straßenseite wechselst. Und da erinnert er mich eher an solche Terrorfilme, also aus dem Terrorgenre, sowas wie Texas Chainsaw Massacre. Wo ja Tarantino sogar sagt, das ist einer der wenigen perfekten Filme. Was ich mittlerweile echt verstehe. Weil für das, was er sein will, ist er wirklich perfekt. Und zwar unangenehm. Weißt du, der ist gar nicht so eklig. Der ist gar nicht so eklig, wie man ihn in Erinnerung hat, aber unangenehm. Mhm. Ja? Und das gibt einem dieses Gefühl, in dieser Welt zu sein, wo deine heile Welt angegriffen wird von wirklich unmoralischen Monstern. Mhm. Und diese Szene, es reicht allein, wenn sie seiner Frau hinterher pfeifen. Es muss gar nicht so... Der ist auch gar nicht so exzessiv von der Gewalt, wie ich den in Erinnerung hatte. Ist er überhaupt nicht. Aber dieses unangenehme Gefühl, das ist da. Mhm. Und das bringt uns halt zum Breaking Point von Max. Und deswegen ist er schon im nächsten Teil Legende, weißt du? Er ist der einsame Road Warrior. Mhm. Und ja, Road Warrior ist für mich ein Meisterwerk. Road Warrior ist für mich ein Action-Meisterwerk.
Ja, Road Warrior ist auch der Grund, warum ich es mal nachholen will, wenigstens. Also, Wally hat mir angeboten, seine Blu-ray-Box, dass ich mir die drei anschaue. Wird wahrscheinlich sogar in den nächsten Wochen passieren, weil ich meine Lebensabschnittsgefährtin, weil ein schönes, alles deutsches Wort zu benutzen.
Boah, das ist aber ein schlimmes, unromantisches Wort. Das ist ein
schlimmes Wort, weil da
ist ein Terminus drin. Meine Lebensabschnittsgefährtin.
Das ist, sag ich doch ironisch. Meine Freundin hat noch gar keinen Mad Max-Film gesehen. Und deswegen wollte ich ihr Fury Road zeigen, bevor wir Furiosa gucken. Weil ich werde mir Furiosa, glaube ich, noch mal im Kino ansehen. So viel kann ich schon mal verraten. Also so schlecht kann er nicht sein.
Nee, ist er auch nicht. Das ist kein schlechter Film.
Ja, eben. Aber ich will ihn noch mal angucken, um mir die Meinung fester zu bilden. Weil ich habe ja auch bei Fury Road schon so Probleme damit. Und dabei ist es eigentlich ein unzweifelhafter Film.
Was ich sagen muss, ist auch Fury Road ist, wenn du den vergleichst mit anderen Mad Max-Filmen, ist er am nächsten dran an Road Warrior. Road Warrior ist die Blaupause für Fury Road. Ganz klar, das siehst du. Also das siehst du so krass. Beyond Thunderdome ist dann ja noch mal was anderes. Und den finde ich nicht so schlecht. Der ist auch nicht
von George Miller, ne?
Doch,
sind alle von George Miller. Nein, produziert, aber nicht Regie.
Das sage ich dir gleich.
Das denken Leute andauernd. Ich glaube, er wird sogar uncredited immer noch als Regisseur auch genannt oft, auch vielleicht sogar auf IMDb. Weil er, ich glaube, das ist der Mythos, dass er da noch auch ausgeholfen hat, aber er war der Produzent, aber nicht der Regisseur.
Okay, ich habe es jetzt nachgeguckt. Marco, stimmt deine Theorie oder stimmt sie nicht?
Was für eine Theorie? Das ist ja keine Theorie, das ist eine Aussage von mir.
Ja, und das ist eine falsche Aussage.
Das ist denn eine falsche Aussage.
Er hat Regie geführt, er hat ihn geschrieben und er hat ihn produziert. Aber er hatte eine Co-Regisseurin. Ein Co-Regisseur.
Ja, aber das ist der Punkt. Ich glaube nämlich, jetzt, warte mal, ist das jetzt IMDb, was du gerade sagst?
Ja.
Ja, weil ich glaube, wenn du den
Wikipedia-Artikel liest. Ja, Wikipedia war ich auch. Wikipedia war ich auch. Beyond Thunderdome.
Ja, aber ich habe es doch gelesen, dass eigentlich George Ogilvy, wie spricht man das aus? Na egal, dass der eigentliche Regisseur des Films ist, aber er hat es halt nicht auf die Kette gekriegt und dann hat George Miller ist dann eingesprungen. Das ist der Punkt.
Auf jeden Fall.
Natürlich hat er jetzt den Credit, weil er ist ja, das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei Sergio Leone und Name's Nobody. Das ist eigentlich ein Sergio Leone-Film, obwohl jemand anderes Regie geführt hat.
Mhm. Aber Thunderdome ist auch so ein Film, der hat einen ziemlich geilen Anfang. Danach wurde er ein bisschen doof. Aber er hat den besten Soundtrack. Den kennst selbst du. Denn wer ist Antagonist in Thunderdome, weißt du das?
Ja, klar, Tina Turner.
Ja, und ihr Song zum Film? We don't need another hero. Den kennst du.
Ja.
Oder nicht?
Sorry, ich kann nicht multitasken, kennst mich doch. Ich kenne den Song garantiert. Ich bin aber schlecht darin, wenn du es nur so machst, aber keine Ahnung.
Na, auf jeden Fall, We Don't Need Another Hero ist der Song zu Thunderdome.
Ja.
Und den hat sie auch extra für den Film geschrieben.
Ja. Also, ich sehe hier nochmal den Wortlaut hier auf von George Miller zu seinem Regiekollegen. I had a lot on my plate. I asked my friend George Ogilvy, who was working on the miniseries, could you come and help me? But I don't remember the experience because I was doing it to just, you know, I was grieving. Naja, auf jeden Fall, es ist so ein bisschen, es ist nicht ein reines George Miller-Vehikel. Lass uns mal darauf einigen. Und deswegen ist einer, glaube ich, der Gründe, warum Beyond Thunderdome sich so anders anfühlt. Auch weil er das Genre natürlich ein bisschen ändert, das Pacing ändert, was ein ganz anderer Film ist. Das ist ja kein, der hat dieses Road-Movie-mäßige von Road Warrior hier natürlich nicht.
Am Ende schon.
Also, am Ende schon, okay.
Am Ende gibt es auch so eine mega coole Verfolgungsjagd, die auch extrem viel Spaß macht, die auch spektakulär ist. Mhm. Es ist tatsächlich die Mitte des Films, die meisten abturnt. Mhm. Der Anfang ist richtig super. Das Ödland, lernst du richtig viel mehr. Gerade du, der diese Welt mag. Mhm. Richtig geil mit Master Blaster. Das ist ein Riese und ein Kleinwüchsiger. Und der Kleinwüchsiger ist auf dem Rücken. Und zusammen sind sie Master Blaster. Der Kleinwüchsige ist Master.
Kenny Borderlands.
Ja.
Im Prinzip. Darauf wollte ich gerade hinaus vorhin, also vor 10 Minuten gefühlt. Ich bin da anders sozialisiert. Ich assoziiere sehr viel mit dem Wasteland, aber nicht aus Filmen. Yeah. Ich kenn's aus Videospielen. Ich kenn's aus der Fallout-Reihe ganz stark. Ich kenn's stark aus der Borderlands-Reihe. Jetzt müsste ich überlegen, vielleicht sogar, wenn wir 2, 3 Podcasts zurückgehen, weißt du noch, unser Stallone-Podcast, ich fand Judge Dredd in dem Moment, wo er im Wasteland ausgesetzt ist, das war das ja für mich schon. Das hätte genauso gut die George-Miller-Szene sein können, wenn du drüber nachdenkst. Mhm. Diese Kannibalenfamilie, ich weiß nicht mal, wie die hieß. Aber das war ja auch so, das ist mir schon wieder beim Texas Chainsaw Massacre, was da so angerissen wird. Das hat mich sozialisiert, was ich mir unter Wasteland vorstelle. Also hatte ich eine ganz klare Vorstellung von Mad Max, auch von den Bildern, die ich kannte. Und dann schaltest du Mad Max 1 ein und es läuft und es läuft und es läuft und denkst so, ist das eigentlich der australische Dirty Harry und das ist überhaupt nicht das, was ich wollte?
Ja.
Und deswegen habe ich den Film damals abgebrochen.
Also ich empfehle ihn dir trotzdem, ich finde ihn super. Ich finde gerade das Ende ist auch sehr stark, das ist eine coole Charakterzeichnung. Aber da darfst du halt keinen Wasteland-Film erwarten.
Ja,
das hast du ab Road Warrior. Und auch ohne große Erklärung finde ich auch super. Weil diese Welt muss nicht zu viel erklärt werden, was mich so ein bisschen zu dem Problem führt des heutigen Films. Kein Mad Max-Film hat so viel Exposition wie Furiosa. Furiosa, Fury Road, ja Furiosa. Sag mal, ich bin heute so übermüdet. Ich habe ein R noch hinzugefügt. Ich bin so müde. Meine Güte. Und nein, das ist kein Übergang zu
Oli, du musst ja Oli trinken.
Aber Furiosa ist der expositionslastigste Mad Max-Film, ohne wirklich viel zu erzählen, was ich schade finde. Deswegen, wir können ja jetzt schon ins Fazit reingehen, spoilerfrei. Ich finde, das ist ein guter Film. Das ist ein guter Blockbuster-Film, den man sich dieses Jahr locker angucken kann, wenn ihr fragt, ey, ich hab Bock auf Action. Gibt den euch. Es ist auch
vor allem im Kino.
Ja, er ist auch der Welttreu von Mad Max. Aber wie meine Überschrift es schon sagt, auf YouTube fürchterlich durchschnittlich. Erst recht, wenn wir nach sowas wie Fury Road kommen. Und Fury Road ist ein Film, ist ein Meilenstein des Action-Kinos. Der hat so viel verändert. Der hat uns alle weggepustet. Natürlich waren wir heiß drauf, noch mehr aus dieser Welt zu sehen von George Miller, gerade nach sowas wie Fury Road. Dann kommt Furiosa. Und ich habe nicht danach geschrien, habe mich aber vom Teaser direkt kicken lassen, habe den geguckt. Und was ich sagen kann, er hat nicht das Pacing eines Fury Roads, er hat nicht das Pacing eines Road Warriors oder irgendwas. Er ist teilweise entschleunigt, aber nicht auf die Art und Weise, wie ich es mag. So, weil ich mag auch Slowburn-Filme, ich mag auch Slowburn-Western-Ästhetik. Ich mag sowas wie Logan, ich mag auch die Comicvorlage Old Man Logan, wo einfach nur Atmosphäre und es auch sehr viel ruhige Momente gibt. Was ich nicht mag, ist, wenn Figuren einfach sehr viel erzählen. Und es gibt dort überraschend viel. Und obwohl es echt starke Performances gibt, obwohl Anya Taylor-Joy erneut zeigt, warum sie eventuell die Schauspielerin unserer Generation gerade ist, in dem Film wird ihr nicht so viel gegeben dafür, aber ich liebe sie in allem. Und Chris Hemsworth den Spaß seines Lebens hat. Meine Fresse. Ist es ein Film, der mich einfach nur, es liegt aber auch sehr an meiner Erwartungshaltung, der mich sehr enttäuscht hat dieses Jahr. Ja. Also es ist ein Film, der mich enttäuscht, ohne dass er jetzt scheiße ist oder schlecht ist.
Ja, lass mich da einhaken. Ich finde, das ist halt die größte Enttäuschung dieses Jahr bisher.
Ja.
Ich finde aber dein Urteil, dass er durchschnittlich ist, fürchterlich, finde ich nicht richtig, weil zu vieles davon ist so überdurchschnittlich. Ob's die Action ist, die im Schatten von Fury Road steht, aber überdurchschnittlich inszeniert ist. Mhm. Selbst für zu viel Greenscreen-Hampelei ist das immer noch überdurchschnittlich. Ich finde jede Performance überdurchschnittlich von dem, was ich sonst aus dem Genre sonst kenne, außer Fury Road. Ich finde den Look immer noch überdurchschnittlich, obwohl er bei weitem nicht an Fury Road aus Gründen rankommt. Ich finde es ein überdurchschnittliches Kinoerlebnis. Ein Kinoerlebnis, also egal, wie negativ wir heute klingen werden, und das kommt aus genau das, was du sagst, das ist unsere Erwartungshaltung, wir haben einfach eine andere Erwartung. Die hat der andere Film halt vorher selbst gesetzt, was sollen wir denn machen? Sollen wir so tun, als gäbe es Fury Road nicht?
Ich muss auch drüber nachdenken. Wenn es Fury Road nicht gegeben hätte, wäre Furiosa wahrscheinlich auf der Top 10 meines Jahres.
Es kann sein, aber Furiosa lebt ja auch von Fury Road.
Das ist das Ding. Weißt du, welchen Vergleich ich gezogen habe, als ich aus dem Kino gegangen bin? Weißt du noch, wie weggeflasht alle, wirklich egal, wie man heute auf ihn einprügelt und auch zurecht, aber weißt du, wie alle weggepustet waren von Zack Snyder's 300, als der rauskam?
Mhm.
Und dann kam irgendwie ein paar Jahre später hier 300 Rise of an Empire.
Ja.
Und es war ein Film, der gar nicht so schlecht ist, aber der halt so ein Beiwerk dazu ist.
Mhm.
Und auch viel mehr erzählt und so ein bisschen vergisst, was den ersten so besonders gemacht hat. Und zwar dieses Simple. Mhm. Und dieses Simple macht es halt auch komplex.
Mhm.
Und das ist für mich der 300 Rise of an Empire der Mad Max-Reihe.
Aber der Unterschied ist, 300 hat Rise of an Empire hat unglaublich vergessenswerte Performances, außer Eva Green.
Aber er hat eine ganz tolle Sexszene mit ihr.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Eva Green ist großartig auf jeden Fall in 300, unabhängig davon, was sie sonst noch für Eve zu bieten hat. aber alles daran, trotzdem der ganze gesamte Film, jede Hauptfigur ist eigentlich vergessenswert. Das finde ich bei Furiosa überhaupt nicht der Fall. Also nicht mal ansatzweise. Ich finde, die spielen das alle geil. Die haben alle eine Spielfreude daran. Die werden auch ikonisch George Miller-mäßig eingefangen. Es gibt ein Symptom, das, was für mich den großen Unterschied ausmacht zwischen Fury Road und Furiosa. Fury Road, und das ist ein Film, den habe ich nicht mal oft in meinem Leben gesehen. Ich habe den höchstens 3-4 Mal gesehen.
Wirklich?
Und der ist ja schon 9 Jahre alt. Ich habe den höchstens 3-4 Mal gesehen. Ich bin aus dem Alter raus, wo ich mir Filme 100 Mal anschaue, außer es ist The Last Jedi oder Knives Out. Das sind wirklich die zwei Filme, die ich, glaube ich, am meisten gesehen habe in den letzten Jahren.
Ja, also Fury Road gucke ich so zweimal im Jahr.
So. Zweimal. Okay.
Ich finde den so geil.
Versuch das mal zu vergessen, dass du ihn schon so oft gesehen hast. Ich behaupte, bei Fury Road, ich als jemand, der ihn nicht so oft gesehen hat, ich könnte jeden Shot aus diesem Film fast schon aus meinem Gedächtnis nachzeichnen. Ich könnte jeden Shot, zumindest wenn du mir das Foto gibst, in der richtigen Reihenfolge an die Wand hängen. Weil das so unvergesslich ist. Weil das so unvergesslich aussieht, weil es auch perfekt im Storytelling erzählt ist. Das ist ein unvergesslicher Film in jedem einzelnen Bild, das er gemacht hat. Und bei Furiosa weiß ich noch, ich habe ihn letzte Woche gesehen. Ich habe den Trailer 1000 Mal gesehen, weil ich ein Video damit geschnitten habe. Ich kann dir sagen, was in den Bildern passiert, aber ich kann dir nicht genau sagen, wie sie kadriert sind, wie sie aussehen, wie sie wirken. Manchmal nicht mal, an welcher Stelle im Film sie genau sind. Ich würde da bei so diesen 2,5 Stunden Mischmasch, würde ich da hin und her scrollen müssen, um zu gucken, wo dieses Bild hingehört. Das ist nicht so einfach. Dieser Film ist im Vergleich zu Fury Road, unabhängig von den Performances, total vergesslich. Vergessenswert.
Nicht vergesslich, vergessenswert.
Vergessenswert.
Ja. Weil sonst hätte der
Film ja Schwierigkeiten, sich an irgendwas zu
erinnern. Aber,
Dementus, to be fair.
Ja, da gebe ich dir aber recht. Aber Dementus wegen Demented, nicht wegen Dementia. Aber ja.
Was heißt denn Demented dann?
Demented, wahnsinnig.
Ach, wahnsinnig?
Ja.
Oh, okay, siehst du? Demented. Sogar.
Aber ich finde ich gebe dir da vollkommen recht. Ich habe wirklich so ein, zwei Szenen, die wirklich im Kopf geblieben sind bei Furiosa, die ich wirklich stark fand. Die auch, eine ist wieder eine Verfolgungsjagd, auch wieder mit einem Oil Rig.
Natürlich.
Natürlich.
Aber selbst die steht ja im Schatten von Fury Road.
Die steht im Schatten. Und was dem Film nicht gut tut, und das ist kein Spoiler, aber wenn man im Kino sitzen bleibt, dann schneidet man gegen Ende einfach nur in den Credits, sieht man ein paar alte Szenen von Fury Road.
Mhm.
Und wenn du das siehst, im direkten Vergleich mit dem, was du gerade gesehen hast, tun die sich keinen Gefallen.
Ja.
Tun die sich, und ich muss auch sagen, der Kontrast zwischen den Szenen, die hier richtig sitzen, und den Szenen, die nicht so sitzen, der ist so gigantisch, dass selbst nicht irgendwie Filmfans, die so krass auf Einzelheiten achten wie du und ich, denen wird das auffallen, habe ich das Gefühl. Weil der Kontrast zu riesig ist. Zum Beispiel, wir können gerne auf die Marvel-Grütze einprügeln, machen wir ja ohnehin ohne Ende. Aber wenn die so hässlich sind, sind die konsistent hässlich. Weißt du, meine? Das heißt, deine Sehgewohnheiten werden nicht herausgefordert, weil du es die ganze Zeit siehst, diese graue Scheiße. Ja. Aber hier siehst du richtig krass, du hast eine Szene in Furiosa, die mega ist, und es gibt einen Cut zu einer anderen Szene, wo du sagst, oh ja, das erinnert mich an MCU. So, und das nimmt mich aus der Immersion raus, was total schlimm ist, weil der letzte Teil, Fury Road, ich bin heute so müde, ich sag jetzt dreimal Fury Road hintereinander, Fury Road.
Aber es ist auch nicht das leichteste Wort, das richtig
ausgesprochen. Ich hab schon 20.000 Mal in Videos gesagt, ich bin heute nur den ganzen Tag am Gehen und meine Augen fallen zu, während ich mit dir rede.
Mhm.
Das sollte ich nicht zugeben in einem Podcast, aber ich tue es trotzdem. Ich habe, glaube ich, nur 4 Stunden geschlafen. Meine Fresse.
Ja, aber warum hast du nur 4 Stunden geschlafen, Yves?
Weil ich sehr viel in meinem Kopf habe.
Ich dachte, weil du sehr viel Office geschaut hast.
Ach so, nee, nicht gestern. Das habe ich am Wochenende gemacht. Aber bei Furiosa gibt es eine Sequenz speziell. Ich weiß ganz genau, wo es mir am krassesten aufgefallen ist. Und es ist kein Spoiler, ist auch komplett ohne Kontext. wir wissen ja, dass Immortan Joe auftaucht, das ist ein Trailer, und dass man dort auch diese Zitadelle wieder sieht. Wir sind unten in der Zitadelle und haben da auch diese spektakulären Sets und diese spektakulären Vehikel und diese spektakulären Kostüme und diese spektakuläre Kamera und Ästhetik. Und dann gibt es einen Gegenschnitt mit War Boys auf so einer, sowas wie einer Rampe, wo sie auch waren in Fury Road. Weißt du, noch am Anfang, wenn sie da runter gelassen werden oder am Ende sie, Charlize Therons Charakter, hochgefahren wird. Und also, das war der sichtlichste Greenscreen ever, erst recht wegen dem Gegenschuss, weißt du? Weil wir hatten gerade das Gegenteil davon. Und dann, finde ich, fällt es noch viel mehr auf, als wenn der ganze Film nur so ausschauen würde.
Mir ist gerade was aufgefallen, aber ich weiß nicht, ob ich dich jetzt nochmal richtig verbessere oder nicht.
Was denn?
Ich glaube, sie heißt gar nicht Charlize Theron.
Das ist das
Ding. Der richtige Name, die richtige Aussprache, weil Südafrikanerin eigentlich Charlize Theron.
Das habe ich auch immer gedacht, aber jedes Mal, wenn ich denke, ich hab's, spricht jemand anders die Theron aus.
Ja, aber die meisten sprechen sie falsch aus. Es gibt irgendwo einen Clip im Internet, wo sie es selber erklärt, wie man es ausspricht.
Ja, das machen wir nochmal, aber das muss ich nochmal rausfinden.
Warte.
In meinem Video sag
ich... Ja, ich habe einen Clip, wo sie es sagt, pass auf. Es will ich jetzt nur klären, dass wir das jetzt ausnahmsweise könntest du mal was falsch aussprechen, deswegen brauche ich diesen.
Das ist auch vollkommen okay.
Charlize Theron.
Theron, nicht Theron?
Ja, Charlize Theron.
Okay, dann haben wir's.
Wow. Dann mache ich mir noch ein Kreuz.
Marco hat mich jetzt gerade verbessert, aber wisst ihr was?
Oh.
Wenn man auf Verbesserung steht im Leben, im Alltäglichen.
Wenn ihr auch schon mal in Südafrika sein wolltet, ohne wirklich in Südafrika zu sein,
dann kommt ihr am Sponsor der heutigen Podcasts nicht vorbei. Denn wir reden mal wieder über NordVPN. NordVPN ist ein virtuelles privates Netzwerk. Wie funktioniert das denn, Marco?
Das Ding ist halt, das echte weltweite Internet ist leider nicht so echt weltweit, wie wir es gerne hätten. Es gibt halt Geoblocking. Das bedeutet, wenn du dich im Internet aufhältst, weiß das Internet durch deine IP-Adresse natürlich, wo du gerade bist. Und das kann dafür sorgen, dass bestimmte Services nicht zugänglich sind, so wie du sie gerne hättest. Weil wir hätten ja alle gerne das echte weltweite Internet. Und dafür benutze ich privat als auch vor allem beruflich NordVPN tatsächlich. Ich habe es überall installiert bei mir, auf meinem Handy, auf meinem PC, auf meinem MacBook. Und wenn der Need mal da ist, schalte ich mich in ein anderes Land ein, ohne dass ich mich physisch dahin begeben muss, um teilweise Streaming-Services, teilweise auch nur YouTube-Videos zu gucken, die es nicht in meinem Land gibt, weil sie nämlich blockiert sind.
Ja, ich benutze es auch für meine Arbeit sehr viel. Das ist alles, was ich sagen kann. Für meine Arbeit benutze ich
es. Es gibt auch ganz andere Anwendungsbereiche. Man kann sich auch ein Video spielen, zum Beispiel, wenn man sonst auf einem europäischen Server wäre, kann man sich zum Beispiel in den US-Server einloggen, um mit seinen Freunden zu spielen. Oder was ich auch schon mal gemacht habe, ich habe für Call of Duty Skins in den USA gekauft, die es nicht in Deutschland gab oder in Europa.
Ja, und über unseren Link, das ist nordvpn.com/nerdundkultur, kriegt ihr einen massiven Rabatt auf das 2-Jahres-Paket, je nachdem, welches Paket ihr denn wählt, Standard, Plus oder Komplett. Bei Plus gibt es 4 Bonus. Kennst du Bonus? Ich kenne nicht Bonus. Aber Bonusmonate obendrauf. Das könnt ihr nur über den Link in unseren Shownotes. Ich lese ihn nochmal vor. nordvpn.com/nerdundkultur oder ihr benutzt einfach unseren Gutscheincode und der ist einfach, denn es ist der Titel unseres Podcasts erneut. Nerd und Kultur. Am Anfang, als wir das gemacht haben, haben wir mal Nerdkultur gesagt. Und
der aber auch geht.
Der aber auch geht.
Aus anderen Gründen.
Ja. Und ihr habt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und damit, mein Lieber, Werbung Ende. Wir springen jetzt mal rein in Furiosa. Und zwar, was ich spannend fand, war, dass der Film, das ist das, was ich mit dem Pacing meinte. Du guckst Fury Road. Fury Road bringt direkt rein, weißt du? Du hast ja gar kein richtiges Setup. zack, der steht da, war es 2 Sekunden und da sind schon die Warboys da. Mhm. Und dann hast du die erste Actionsequenz. Dann hast du kurz sie, wie sie da vorgestellt wird vor Immortan Joe, biegt einmal falsch ab. Mhm. Dann hast die nächste Actionsequenz, die so 15, 20 Minuten dauert. Ich weiß noch, als das das erste Mal wir ein Fade to Black hatten, mhm, hast du das ganze Publikum so ausatmen und hört so, ich weiß, ich saß neben einer, die muss Australierin gewesen sein, was sogar noch cooler ist. Und als das erste Mal so Pause war, das war nach diesem Feuersturm oder was das war, dieser apokalyptische Sturm, wo die reingerast sind mit Wanna Die, ja, sitzt sie neben mir, sie ist komplett still. Ich kannte die nicht, ich saß nur zufällig neben der und sagt, nice.
Nice.
Wollte ich auch sagen, that's not a knife. That's a knife.
Ich wollte gerade sagen, es klingt genauso.
That's not a knife. That's a knife. Und ja, hier ist es anders. Der Film ist in Kapiteln erzählt. Also so ein bisschen Tarantino-Style. Halte ich nicht für die zwingend beste Erzählstruktur, aber der Film will halt ganz klar so die Chroniken von Furiosa sein.
Ja, also.
Aber dafür erzählt er mir von ihr rein als Figur gar nicht so viel Neues, muss ich sagen.
Ja, und das hat verschiedene Gründe. Erstmal, Fury Road ist ja zusammengefasst immer eine einzige Verfolgungsjagd. Die ist nonstop. In dem Moment, in dem die Fahrt auf der Fury Road losgeht, hört der Film nicht mehr auf zu fahren. Deswegen ist es eine einzige Verfolgungsjagd. Das ist ein Road-Movie, ist gar keine Frage. Aber, und das Besondere ist, du hast zwar den Einschieb mit Max und seine Flucht, aber die eigentliche Hauptfigur von Fury Road ist dramaturgisch gesehen Furiosa.
Ja.
Er ist quasi unser Bindeglied zu den alten Filmen, ohne dass du die alten Filme gesehen haben musst. Es ist ja auch so, George Miller beschreibt ja selber Mad Max als eher so eine Art Jesusfigur, die biblisch quasi verschiedene aneinandergereihte Geschichten unabhängig voneinander erlebt.
Ja, das so ist ja das Spannende. Deswegen, ich fand es ganz cool, dass du davor die Dollar-Trilogie erwähnt hast, weil es gibt da Parallelen. Zum Beispiel in Thunderdome spielt der gleiche Schauspieler mit, der in Road Warrior den einen Piloten gespielt hat und es ist ein anderer Charakter und er spielt tatsächlich wieder eine Art Piloten und das hat mich voll verwirrt, als ich das erste Mal gesehen habe. Und es ist ja auch so ein bisschen mit Levan Cleef und so weiter, die spielen immer unterschiedliche Rollen. Und das sind im Grunde genommen Serial Adventures Anthology-mäßig. Richtig. Die eine Konstante ist Max.
Genau, und was ist die Konstante.
Und was ihn so mysteriös macht, ist das, was wir die Zuschauer wissen, wenn wir denn den ersten Mad Max gesehen haben. Das ist so das eine. Das heißt, man nimmt diese eine Figur. Und das Besondere ist, er ist nie persönlich involviert eigentlich. Also nur im ersten Teil. Ansonsten Road Warrior, er wird da reingezogen.
Ja.
Beyond Thunderdome, er wird da reingezogen. Fury Road, er wird da reingezogen. Also er hat eigentlich gar keinen Bock auf dieses Drama. Und wenn die von Valhalla oder sonst einem Scheiß quatschen, geht ihm das so fett am Arsch vorbei. Er will seine Ruhe, weil er ist der Landstreicher.
Ja. Ja,
und diese Figur braucht einen Mad Max-Film, die da nicht so krass drin ist. Bei ihr es ist eher eine klassische Rachegeschichte. Da gibt es jemanden, der ihr ganz
krass. Bist du jetzt gerade bei Furiosa oder bei Fury Road?
Jetzt bin ich bei Furiosa.
Ja, aber lass mich kurz bei Fury Road bleiben. Ich will nur festhalten, dass Furiosa dramaturgisch gesehen die Protagonistin des Films ist. Sie ist die Figur, die quasi eine eigentliche Entwicklung durchmacht, die auch den tiefsten Fall hat. Wir erinnern uns alle an den Shot, weil jeder Shot ist memorable in Fury Road, wo sie sich den Arm selber abnimmt und auf die Knie geht und nur noch schreit und ihr Score hochzieht. Mhm. Das ist der tiefste Fall der Hauptfigur eines Films. Und das ist nicht der tiefste Fall von Max. Max hat gar keinen großen tiefen Fall. Das ist eigentlich nur am Anfang, dass er überhaupt gefangen genommen wird. Mhm. Und ab dann ist er die Konstante des Films. Man könnte sogar sagen, dramaturgisch ist er so eine Art Mentorfigur.
Ja, aber das ist ja das, was so zu ihm passt. Weil man muss bei dieser Szene auch immer darauf achten, was das bei Max auslöst. Weil es ist eigentlich die Szene, wo seine Rolle fast obsolet wäre. Er hat den Deal gemacht, er hat die da hingebracht, zu diesem Ort der 1000 Mütter oder wie das heißt. War nix, war eine Ente, ist jetzt auch verstrahlt und sie bricht zusammen und verliert ihre Welt und er guckt sie an und wir wissen, was er alles verloren hat und dann schneidet er ihr den Weg ab und sagt, we go back und dann Ja, also Tom Hardy sagt ja, er redet ganz komisch in dem Film, aber ungefähr so redet er in dem Film. Und zack, jetzt ist er dabei, jetzt ist er involviert. Dabei geht ihm immer noch das Meister am Arsch vorbei.
Ist so eine Art Mentor. Und
Er ist ja häufig der Helfer. Er ist immer der Helfer.
Aber das ist ja ein Mentor.
Ja.
Er war also auch dramaturgisch gesehen, das heißt nicht, dass du immer der Lehrmeister bist. In vielen Filmen ist es der Lehrmeister. Aber nein, das muss es ja nicht sein. Das kann selbst in einer Buddy-Movie-Konstellation der erfahrenere der beiden, der das alles schon kennt und schon den Plan im Sack hat, das ist der Mentor schon.
Ja.
In der Konstellation. Und das ist er einfach. Und er selber macht ja gar keine Charakterentwicklung durch. Er macht das, was er immer macht. Er ist der Landstreicher, bis irgendwo reingezogen wird. Und dann versucht er, das Richtige zu tun.
Ja, und es endet jedes Mal gleich. Jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt hat er Freunde gefunden oder eine Community oder sonst was, geht er weg.
Ja.
Weil die letzte Szene, wenn sie da wirklich so emporgehoben wird, in der Zitadelle und der Morton Joe ist abgelöst, sieht man ihn noch mal in der Menge, wie er das weitersucht. Weil das macht er. Seine Aufgabe, er ist quasi dazu verdammt, ein selbst auferlegtes Schicksal, ist es zu wandern. Und das ist es. Und das finde ich cool.
Ja.
Und hier ist es anders. Furiosa wurde tatsächlich, sie war Teil einer Community, sie war Teil einer richtigen Gruppe, wurde da rausgeklaut und jetzt sind wir in Werdegang. Aber ich finde, allein hier gibt es eine krasse, vertane Chance mit ihr, die der Film macht. Und zwar, wenn wir Fury Road sehen, sehen wir diesen richtigen Hass und diese Rivalität zwischen Imperator Furiosa und Immortan Joe. Mhm. Das ist einer seiner Top-Lieutenant ist sie. Und sie stellt sich ja gegen ihn. Klar, wir wissen, sie rettet da diese Frauen, die als Breeders benutzt werden. Also, dass sie einfach nur Kinder zeugen, in der Hoffnung, dass da keine verstrahlten Kinder bei rauskommen. Und klar, das ist eklig genug, aber du hast das Gefühl, sie war sehr lange bei ihm. Und sie hat da schon sehr lange einen Hass auf den Typen. Und da muss es auch so einen persönlichen Krieg zwischen den beiden gegeben haben, mental in dieser Beziehung. Und diese Beziehung, die so das Kernstück des Konflikts ist in Fury Road, wird nicht wirklich beleuchtet. Nee, so gar nicht.
Absolut gar nicht.
Stattdessen hat man Chris Hemsworth, der ihr tatsächlicher Erzfeind ist. Das heißt, die Rache-Story in Furiosa dreht sich um Chris Hemsworth, Dementus und sie. Was ich spannend fand, und er passt auch sehr gut in diese Welt rein, aber es gab so zwei, drei Momente, wo ich dachte, jetzt ist eigentlich das, was ein Prequel machen sollte, und dann wird es montagemäßig übersprungen. Zack, so viele Jahre sind vergangen. Ich so, das macht ihr jetzt an der Stelle? Das ist so ein bisschen X-Men First Class. Charles und Eric treffen sich. Und jetzt wollen wir doch wissen, wie wurden aus den beiden quasi Brüder und dann quasi Rivalen. Und es wäre es, als wenn sie dann im entscheidenden Punkt eine Montage gehabt hätten. Und by the way, Charles hat jetzt seine X-Men und er hat seine Brotherhood und jetzt mögen die sich nicht. Ich so, aber dieser Kern, der fehlt. Und ich dachte, deswegen habt ihr diesen Film gemacht. So, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, du hast absolut recht. Was komisch ist für ein Prequel, das wirklich jeden Scheiß erklären will.
Ja, und da tappen die echt in jede Falle. Also sie machen da sowas wie, wolltet ihr wissen, woher sie ihre Shotgun hat? Nein, aber der Film erklärt's dir.
Und da gibt's noch ein Symptom dafür wieder, dass Sachen übererklärt werden, aber ausgerechnet da nicht genug.
Ja.
Weißt du, sie wird vorgestellt im Film als Praetorian Furiosa. Prätorianer Furiosa. Also, du denkst so, boah, was für ein geiler Name, ne? Und es passt ja auch, dieses Fury Road und Furiosa ist ja bewusst so eine Doppeldeutigkeit, die in Fury Road steckt. Also Mad Max Fury Road steckt eigentlich schon drin, dass Furiosa in Wirklichkeit die Hauptfigur ist.
Yeah.
Und das ist ein Name, den würdest du ja keinem Kind auf der Welt geben.
Ja, das fand ich ja so komisch. Ja,
ja, genau. Die friedlichste Hipster-Community, nicht Hipster, Hippie. War schon Yuppie-Community, nee, Yuppie ist
Hippie,
auch falsch.
Hippie.
So, jetzt habe ich bald alles durch.
Yuppie ist das Gegenteil von
Hippie. Ja, genau, Yuppie ist genau das Gegenteil, das ist Wolf of Wall Street. Hippie, die friedlichste Hippie-Community im Wasteland, die du dir vorstellen kannst, hat eine Tochter.
Wo es nicht mal ein Wasteland ist bei denen.
Bei denen ist nicht mal ein Wasteland. Die nennen sie Furiosa schon, von Anfang an. Und das ist symbolisch deswegen, weil sie ist das ja auch von Anfang an. Sie ist von Anfang an ein Kind, das schlauer ist als alle anderen, das härter ist und kompromissloser ist als alle anderen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich diesem Kind einer echten Entwicklung zusehe, außer dass es älter wird.
Ja, das ist dieser Fluch, den hier die Star Wars Obi-Wan-Serie auch mit der kleinen Leia hatte.
Weil, ja, stimmt.
Weil die kleine Leia, die war einfach wie die erwachsene Leia, obwohl die irgendwie 5 war gefühlt. Und ich, also wollte ich mal sagen, Leia hat sich nie irgendwo hin entwickelt, die war einfach schon so. Das ist ja bescheuert. Und du hast recht, sie kommt aus einem Paradies. Eigentlich wäre es ganz spannend zu sehen, dass sie aus so einer quasi für die Welt privilegierten Society und friedliebenden Society geklaut wird, bei Barbaren groß wird und es dann irgendwann diesen Twist gibt, weißt du, den Turn, ihren Breaking Point erreicht, dass sie jetzt zu einer Killerin wird und dann auch diesen Titel kriegt, Imperator Furiosa.
Aber stattdessen ist doch wie ein Titel.
Dachten die sich, ja, ist ein cooler Name für ein Kind.
Ich finde, es wird auch im Trailer so angedeutet, so nach dem Motto, irgendwann verliert sie den Arm, sie schneidet sich die Haare ab und dann kommt dieser Schrei im Trailer, so wie auch im Film, I'm Furiosa. Es ist wie eine Superhelden-Transformation. Aber selbst in diesem Film ist dieses, und das ist natürlich kein Spoiler, dieses Haare abrasieren und diesen Arm dran machen, das geht ja auch in der Montage weg.
Ja, weil die Haare macht sie sich nicht.
Es ist komplett bedeutungslos für sie.
Und die Haare macht sie sich jetzt nicht ab, damit sie militaristisch ist, sondern weil sie Läuse hat. So, also das ist auch so, wo ich mir denke, das ist aber doof. Klar, es macht Sinn, dass sie dort Läuse haben. Aber ja, da fehlt mir halt eine Menge. Und selbst ist spannend, die Szene, du hast richtig gesagt, wo sie schreit, I am Furiosa. Das ergibt nicht mal Sinn, dass sie das schreit in der einen Sequenz.
Das ist die ganze Zeit Furiosa, schon als Kind, schon immer gewesen. Es hat sich nie geändert. Und das ist halt komisch. Ich hätte mir ausgerechnet in diesem Film einen Solo-Star-Wars-Story-Moment gewünscht, dass sie einen Namen kriegt, warum auch immer. Er muss ja nicht von jemand anderem kommen. Sie kann ihn sich selbst geben, sie kann ihn sich verdienen, was auch sonst. Aber das beschreibt diesen Film so gut, dass Furiosa einfach Furiosa ist von Anfang an.
Erst recht, sie kriegt einen Namen. Sie kriegt einen Namen von postapokalyptischem Gandalf. In dieser, ist er doch, das ist, der sagt, the darkest of angels. So, ich so, oh, warum hat Immortan Joe sie dann nicht Dark Angel genannt? Ich weiß warum, weil es dann Beef mit der Jessica Alba-Serie gegeben hätte, rechtetechnisch. Aber im Grunde genommen ist das der Titel, den sie richtig kriegt. Und nicht der Name. Dabei ist der Name doch schon so fucking badass. Denn, weißt du, jetzt gehe ich davon aus, dass in der Welt von Mad Max Lord Humongous, das war einfach sein Vorname und sein Nachname. Also, weißt du? Ja, du weißt beide.
Sein Vorname und sein Nachname. Und die spielen ja auch mit diesen komischen Namen, weil es gibt ja einen Scrotus. Ja. Und der ist der Bruder von Rectus.
Ja.
Übrigens, ich habe ja vorhin von Videospielen geredet und das ist jetzt Videospiel. Das ist ganz cool, dass der George Miller das eingebaut hat, weil so viel muss man sagen, Scrotus ist eine Figur, die nur nebenbei vorkommt und jetzt nicht keine größere Bewandtnis hat in diesem Film.
Ja, also da sind mir zwei Sachen aufgefallen.
Okay.
Einmal hier, Rictus Erectus ist dicker geworden, obwohl der Film ein Prequel ist. Das war so eine Muckibude.
Er hat danach abgenommen, du ja auch, Yves. Du hast auch abgenommen in den letzten Jahren.
Ja gut, aber der ist sein War-Typ da. Okay, und das Zweite ist, woher kanntest du den Schauspieler? Ist dir aufgefallen, der Typ, der den Bruder spielt?
Er sah aus wie Walton Goggins in ein radioaktives Wasser gefallen.
Den kennst du ihn?
Woher kennst du ihn?
Wusste auch krass, aber dieses Gesicht hat mich nicht in Ruhe gelassen.
Also, wer ist jetzt Scrotus?
Ja, den Bruder, also der nicht auftaucht.
Nee, sag mir, woher ich ihn kenne.
Das ist William Stryker in X-Men Days of Future Past und X-Men Apocalypse,
Der junge Stryker.
Junge Stryker, ja.
Ja, logisch.
Der, in den sich auch Mystique am Ende verwandelt von Days of Future Past.
Ja, ist bei ihm aber ein bisschen mit dem Prothese im Gesicht übertrieben. Yeah. Ich bin bei Hemsworth geht's, aber bei ihm, der sah ja wirklich noch aus wie Comic. Gut, andererseits, seine Kinder sehen ja auch so ein bisschen so aus.
Yeah, yeah.
Die von Immortan Joe. Scrotus ist eine Figur, die hat George Miller geschrieben, oder zumindest zum ersten Mal geschrieben, in dem Videospiel zu Mad Max. Und bei dem Spiel hat er wesentlich mitgewirkt und die Story geschrieben und so, war aber wohl mitten in der Produktion, ist er da raus. Die haben ihn aber als den Bösewicht des Spiels beibehalten. Und Scrotus stirbt im Videospiel. Und das Videospiel spielt aber zwischen Fury Road und Furiosa. Und Scrotus ist damit jetzt also auch wirklich Kanon, nicht nur im Videospiel. Für ja. alle, die das mal holen, nachholen wollen, weil das Spiel soll gar nicht so schlecht sein. Ich habe es nie gespielt.
Ja, was ich auch seltsam fand, es gibt ein paar Origin-Sachen, die einfach doof sind. Mhm. Wie zum Beispiel in Fury Road hatten sie diesen einen Arzt, ja, der auch so gehofft hat, dass die so ein gesundes Kind zur Welt bringen, diese Frauen von Morton Joe. Mhm. Der wird von demjenigen gespielt, der bei Lost tatsächlich der eine bei der Dharma Initiative war, wenn du dich an den noch erinnerst.
Der war bei Lost dabei, echt?
Ja, der war bei Lost dabei. Mhm. Das war der Typ, der für den Hatch-Unfall verantwortlich überhaupt erst war.
Ich meine, der kam mir bekannt vor, aber ich glaube, das ist Fury Road, einfach weil es derselbe ist, oder?
Ja, es ist auch der gleiche, ist der gleiche. Und das Spannende ist, der Film sagt uns, oh, der hat gar nicht angefangen bei Morton Joe. Wie kam er darüber? Ganz einfach. Morton Joe hat auf ihn gezeigt und gesagt, ich will dich haben. Okay. Mhm. Ich so, das war so eine Szene, da kann er auch, weißt du, dann kann er auch gleich einfach von Anfang an bei Morton Joe sein.
Ja, aber es ist egal. Das war ja egal auch für die Vorgeschichte.
Es ist so egal, deswegen warum machen? Weißt du, es gibt so ein paar Einfälle, die sich einfach nur angefühlt haben, um sie zu machen. Und mein größtes dramaturgisches Problem mit dem Film, das kann ich sagen, ist das Ende. Mhm. Es gibt am Ende eine Unterhaltung, die nicht aufhört. Die wirklich nicht aufhört. Und
in
irgendwann,
20 der 30 Zeilen drin sind.
Und irgendwann wurde diese Unterhaltung, hatte ich schon das Gefühl, zu einer Parodie von sich selbst. Weil ich mag das ja eigentlich, ich meine, man kann sich denken, Good Guy und Bad Guy treffen aufeinander und ich mag ja auch diese ideologischen Konflikte in meinem Blockbuster-Kino. Ich mag's, wenn Joker und Batman in der Zelle miteinander reden über ihre unterschiedlichen ich lebe für so einen Scheiß. Was ich nicht brauche, ist eine Furiosa und man hört die Sätze tatsächlich teilweise im Trailer, deswegen sehe ich das nicht als fetten Spoiler, dass sie ihm 20.000 Mal sagt, gib mir meine Kindheit zurück. Mhm. Kann er eh nicht. So. Also, aber sie sagt es. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht
dreimal. Gefühlt wäre so viel weniger mehr gewesen.
So viel. Und da wird so viel kaputt geredet und da habe ich schon das Gefühl, dass der Film eine Metaebene erreicht, wenn er sie anguckt, sagt, you have it in you to make it epic. Ja. Ich so, ja, das hofft ihr gerade auch. So, aber das ist nicht episch. Episch ist, wenn weniger mehr ist, in dieser Reihe total.
Aber im Spoiler-Part muss ich dann kurz erwähnen, warum ich das Ende trotzdem gut gelungen finde.
Das Ende, das finde ich dann auch wieder cool, weil da probieren sie echt alles, damit das episch ist. So. Und das finde ich auch cool. Aber
lass uns wegen, weil du schon Ende erwähnst, generell das Ende, der letzte Akt. Du hast schon gesagt, es gibt eine Montage, das sich schon sehr awkward anfühlt. Jeder der Akte fühlt sich auch wirklich sehr losgelöst von den anderen Akten an. Und ich sag jetzt bewusst Akte, nicht statt Kapitel, weil es sind halt 5 Kapitel und was ist eine Filmstruktur? Es gibt die berühmte Dreiaktstruktur, aber es gibt auch die berühmte Fünfaktstruktur, die dasselbe ist, nur mehr unterteilt. Und genau das ist es. Der Film knallt dir diese Struktur, die er hat, wirklich ins Gesicht. Während Fury Road das ja verschleiert hat. Du denkst, du hast nur eine große Verfolgungsjagd, aber in Wirklichkeit hat der Film die ganz klassische 3- oder 5-Akt-Struktur eines Filmes darin verwebt. Und du merkst es nicht mehr, weil es alles wirklich verschwimmt in dieser riesigen Verfolgungsjagd und das macht den Film so rund und zu so einem einzigartigen Erlebnis.
Ja, es ist eine R-Rated-Episode, also plotmäßig ist es eine R-Rated-Episode von Roadrunner, was ich super finde. Aber ich sag's ja immer wieder, sage ich auch voll häufig in meinen Videos, simpler Plot erlaubt dir, komplexe Thematiken gerade auf Figurenebenen zu erzählen. Mhm. Weißt du, selbst im Superheldenkino reden du und ich immer darüber. Mhm. Logan ist eine Geschichte über einen Typen, der ein Mädchen von A nach B bringt. Fertig. Aber weil es so klein ist, können wir uns auf diese Figuren konzentrieren. Das gleiche bei Spider-Man von der Raimi-Trilogie. Es geht nicht irgendwie darum, dass 20.000 Außerirdische kommen mit einer Armee und dann noch das MacGuffin. Das erlaubt dir, Peter Parker zu
charakterisieren. Aber wir reden gerade von zwei verschiedenen Sachen, weil Story ist nicht Struktur. Also ja, die Stories sind simpel und erlauben, in den Figuren komplexer zu sein. Und ich glaube, sie erlauben auch viel Interpretation. Weil wenn Max in die Wüste hineinschaut und nichts passiert in seinen Augen, kurzer Schnitt auf einen Erinnerungsschnipsel mit dem Kind, das überfahren wird, Schnitt wieder raus. Du kannst da so viel reininterpretieren, er wird ja auch nie drüber reden. Er redet ja nie drüber. So, das ist wenig Story, aber viel über die Figur. So, da hast du absolut recht. Aber ich rede jetzt erstmal nur von Struktur. Und Struktur ist bei Furiosa halt erstens in your face. Du sagst ja, selbst Szenenübergänge, Schnitte von einem Shot auf den anderen, holen dich aus der Immersion raus. Hier holen dich die Kapitelmarker ein bisschen aus der Immersion raus. Anders als beim Tarantino-Film, weil es hier auch ganz klar die Struktur des Films ist. Bei Pulp Fiction sind die sind diese Trenner, die sind nicht eine Markierung der Struktur, sondern die unterteilen die Kurzgeschichten voneinander, die nur lose miteinander zusammenhängen.
Genau, und selbst in seinen Filmen, wo diese Kapitel mehr zusammenhängen, wie in Inglourious Basterds, wirkt es vielmehr wie, Inglourious Basterds wirkt wie ein Theaterstück. Mhm. Weißt du, hast du jetzt einen Akt, die Szenerie hat sich verändert, die Figuren sind anders und das ist dieser Akt im Theaterstück, den du gerade siehst. Mhm. Und da hast du im fünften Akt hier, The Revenge of the Giant Face in Inglourious Basterds, hast du den Klimax, wo alle unterschiedlichen Kapitel und alle Figuren aufeinandertreffen, ihren Klimax haben. Mhm. Das heißt, dann ergibt es schon Sinn, das so theatermäßig in diesen Kapiteln zu erzählen.
Aber Furiosa würde ich jetzt dahin verorten. Das ist ja halt schon sehr theatermäßig halt.
Ja, aber ich finde, bei Furiosa zieht es nicht so krass mit diesen Kapiteln, weil dafür ist diese Conclusio, schnürt das nicht schön alles zusammen. Weißt du, es ist.
Ja, das machen sie halt nicht gut.
Ja.
Darauf will ich ja hinaus. Ich meine, die Struktur ist legitim, weil sie auch bei Inglourious Basterds gut funktioniert. Aber wie sich das am Ende zusammenrappt, auch mit den Montagen und so, das ist einfach nicht vollends befriedigend. Plus, die eigentliche Hauptfigur hat ja im Prinzip genauso viel Entwicklung wie Mad Max als Nebenfigur in Fury Road. Also sie ist schon, wer sie ist, und sie kommt nur zu ihrem Ziel. Sie selber geht diesem 2,5 Stunden Theaterstück, geht sie nur von A nach B. Sie geht nur von Flucht und ich will mich rächen zu ich bin geflüchtet und ich habe mich gerecht.
Ja.
Das ist halt für den Film hätte es so gut getan, eine Stunde kürzer zu sein.
Ja, der ist echt lang. Und ich muss sagen, Mad Max Fury Road ist, glaube ich, fast genauso lang. Aber
ja, nicht 2,5 Stunden, das ist deutlich kürzer. Ich glaube, dachte 2.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber
ich kann ja noch schon
aber das ist kein Film, bei dem du die Lauflänge spürst. Die ist
genau 2 Stunden.
Genau. Und der ist eine halbe Stunde länger, erzählt aber im Gesamten weniger.
Ja.
Und was Fury Road auch so großartig gemacht hat, das habe ich auch in meinem Video gesagt, abgesehen von dieser wirklich fulminanten Action und diesen fulminanten praktischen Effekten und so weiter und so fort, ist die Tatsache, dass er sich eigentlich an der Stummfilm-Ära schon fast orientiert hat. Mhm. Weißt du, wenn was gesagt wurde, dann war das was ganz dringend gesagt werden musste. Ansonsten haben die Bilder für sich gesprochen. Mhm. Das war auch schon so ein bisschen R-rated Buster Keaton und hast du nicht gesehen. Und das ist richtig super. Hier ist es nicht der Fall. Hier ist es wirklich nicht der Fall. Hier muss.
Auch da würde ich es einschränken. Ich würde sagen, du merkst immer wieder die Passagen, in denen George Miller komplett nonverbal erzählt.
Mhm.
Ne, eines meiner Lieblingsbeispiele ist 2 Patronenhülsen, die im Sand liegen. Fokus der Kamera verschiebt sich. Jemand fährt mit dem Motorrad weg davon. Damit hast du in 2 Sekunden so viel erzählt. Und das macht er die ganze Zeit. Also ich finde, Bildsprache ist bei George Miller immer super stark, aber du hast absolut recht, weil das wird gebrochen durch Momente, in denen sehr viel geredet wird. Also fast schon Soap-Opera-mäßig sind 10 Leute in einem Raum, eigentlich reden auch nur 2, die anderen kommentieren ab und zu, was gesagt wurde. Und das geht dann aber 10 Minuten gefühlt. Also es wird auf einmal super viel geredet, dann wird eine Stunde lang nicht geredet, dann wird wieder super viel geredet und im Endeffekt bleibt hängen, es wurde zu viel geredet. Und das bei einem Film, in dem der Bösewicht 60 Zeilen Text hat und die Hauptfigur 30 Zeilen.
Ja, aber es liegt dann, glaube ich, auch daran, dass sich sehr viel in dem Film wiederholt. Sehr viel in dem Film wiederholt sich. In Fury Road war sowohl die Action als auch so alle Set-Pieces, was einem so geboten wird, ist jedes Mal was Neues. So in dieser kurzen Zeit. Weißt du, wir starten mit Max, haben seinen POV, werden gejagt. dann lernen wir kurz diese Zitadelle und diese Mythologie kratzen wir an rund um Imperator Furiosa. Mhm. Dann sind wir in Wasteland, wo wir sehen, okay, da sind andere, deren Vehikel sehen so aus mit den Zacken. Mhm. Zack, Wirbelsturm. Und dann beginnt die richtige Verfolgungsjagd. Weil das ist eine sehr dynamische Erzählweise. Das haben wir hier nicht. Hier drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Da haben wir Dementis, der ist böse und dann macht er böse Sachen. Dann ist er böse zu ihr, dann sind die weg, dann ist er anders böse. Und der ist halt immer da. Also er ist so ein bisschen der Uwe, der auch dabei ist. Und das Gleiche muss man aber dann für Immortan Joe sagen, weil ich verstehe, warum Dementis so das Objekt des Hasses ist von Furiosa und dass das ihr Endgegner ist, verstehe ich total. Aber dann hätte ich mir schon fast noch mehr Szenen zwischen den beiden vorher gewünscht, weißt du? Und ich habe schon fast das Gefühl gehabt, dass das denen aufgefallen ist und sie deswegen diesen ellenlangen Dialog am Ende haben, wo sie dann alles reinpacken, was sie sich sagen müssen, in Anführungsstrichen, anstatt dass wir es häufiger gefühlt hätten zwischen den beiden.
Ich glaube, das rührt hauptsächlich daher, und darüber haben wir noch gar nicht geredet, dass die Idee für Furiosa schon so alt ist wie Fury Road. Aus Gründen kam der ja erst 9 Jahre später jetzt, auch weil sich zum Beispiel George Miller mit Warner zerstritten hatte. 5 Jahre lang haben sie, glaube ich, darum gekämpft, ob sie ihm noch Geld schulden oder nicht. Und als das dann alles gesettelt war, hat er dann endlich an Furiosa arbeiten können. Deswegen kam der Film mit so viel Verspätung. Aber die Grundidee ist entstanden beim Dreh, weil er hat die Backstory von Furiosa schon als Skript niedergeschrieben für Charlize Theron, damit die sich
damit sie
diesen Hintergrund hat.
Ja.
Was halt super funktioniert für Fury Road, weil wir spüren, dass da dieser Hintergrund ist. Und das ist der Vorteil von Fury Road, wir haben halt Kopfkino ohne Ende. Wie sie den Arm verloren hat, warum sie Immortan Joe so hasst. All das sind ganz große Fallhöhen in meinem Kopf gewesen, die das Prequel erzählen hätte müssen. Mhm. Und genau, was wir schon gesagt haben, Immortan Joe und sie, die Beziehung zwischen den beiden spielt fast keine Rolle. Das ist schon Spoiler, egal. Es spielt quasi keine Rolle. Die haben auch kaum Interaktion miteinander. Und dass sie den Arm verliert, und das kann ich vorwegnehmen, ist halt beiläufig. Das ist ja fast egal. Das ist gar nicht der Punkt bei ihr. Und das ist, es war all das ist viel dramatischer in meinem Kopf und erklärt viel besser, wie Fury Road ist. Und das hat aber Furiosa nicht abgeliefert. Im Gegenteil, sie haben underperformed.
Ja. Gehen wir ins Spoiler-Part rein, oder?
Eine Sache muss ich noch sagen. Eine letzte Sache, bevor wir ins Spoiler-Part gehen. Du hast recht, wir müssen ins Spoiler-Part. Aber ich habe es schon angedeutet, die Kamera ist schlechter.
Mhm,
ist sie. Ganz kurz, woran das liegt. Der für Fury Road ist damals George Millers Stammkameramann zurückgekommen, John Seale. Und der ist mittlerweile, ich glaube, 82. Nee, 81 ist er. Der ist 81 Jahre alt, der kam schon für Fury Road aus der Rente zurück, hat versehentlich den bestaussehendsten Film dieses Jahrtausends gemacht, hat einen Oscar dafür gekriegt und ist wieder in Rente gegangen. Und dass der nicht mehr dabei ist, spürt und sieht man. Also Simon Dugan hat für ihn übernommen. Der hat so Sachen gemacht wie iRobot 300 Rise of an Empire. Oh mein Gott.
Just saying.
Der hat 300 gemacht. Und er hat natürlich nicht den ersten 300 gemacht, er hat den zweiten gemacht.
Ja, natürlich.
Und falls ihr euch fragt, warum ihr euch an kein Bild von 302 erinnern könnt, es liegt an demselben Typen, der Furiosa gemacht hat. Und deswegen werdet ihr euch an kaum Bilder von Furiosa erinnern. Er gibt sich Mühe, John Seale zu kopieren. Ja. Aber ich finde, man sieht, dass er sich bemüht, ihn zu kopieren. 2 wesentliche Gründe. Die Kontraste sind nicht so stark in der Farbkorrektur. Generell die Bilder auch, also auch, was das Licht hergibt, wie es gedreht ist, mag auch am Drehort liegen. Die sind von Namibia nach Australien zurück, wo die Mad Max-Filme ursprünglich gedreht worden sind. Aber ich glaube, und das ist mein Hauptproblem, sie sind auch nach Australien in die Studios zurückgezogen, nicht nur in die Wüste. Das sieht man dem Film mal an, er kann es nicht kaschieren. Das andere ist, dass, weißt du, wofür Fury Road so berühmt ist? In der Bildkadrage. Was dieser Film anders macht als jeder Film in der Filmgeschichte, meines Wissens nach.
Sag's mir.
Center Framing. Jeder einzelne Shot in Fury Road ist center framed. Das bedeutet, alles, was passiert, das Wichtige, die Bewegung, die Figur, um die es geht, was auch immer es ist, ist immer genau in der Mitte des Bildes. genau in der Mitte. Als hätte jemand ein Fadenkreuz draufgemalt auf seinen Überwachungsmonitor. Kubrick macht das fast, aber auch nicht durchgehend. Aber seine Bilder sind sehr symmetrisch immer aufgebaut. Es geht nicht darum, dass Fury Road symmetrisch aufgebaut ist, sondern dass immer die Bewegung, die Action in der Mitte des Bildes passiert. Genau in der Mitte. Und es ist verrückt. Wenn du einmal diese Inception hast, also wenn du das einmal gemerkt hast oder man es dir erzählt hat, you can't unsee it. Du guckst an Fury Road und merkst so, oh mein Gott, das ist wirklich immer alles, was passiert ist, genau in der Mitte des Bildes. Und das hat George Miller deswegen gemacht, dass du im schnellen Schnitt, in dieser schnellen Action, niemals die Übersicht verlieren wirst. Dein Gehirn weiß, du musst nur in die Mitte des Bildes gucken und du wirst nichts verpassen. Weil alles andere, was nicht in der Mitte des Bildes ist, ist gerade nicht wichtig. Und das ist genial. Deswegen verlierst du bei Fury Road und weil es so anders auch ein bisschen geschnitten ist, das lag an George Millers Frau, die vorhin den Actionfilm geschnitten hat und genau deswegen diesen Film schneiden sollte oder musste, ist dieser Film, fühlt er sich anders an als andere Actionfilme. Und dieses Center-Framing, dieses rigorose Center-Framing, ich glaube, vielleicht lag es an meiner Sitzposition im Kino, aber Simon Dugan versucht das nur nachzuahmen, aber kann es nicht. Es ist crazy für mich. Entweder ein Kameramann positioniert ein Objekt genau in der Mitte des Bildes oder auf diesen berühmten goldenen Schnittpunkten rechts, also vier Schnittpunkte drumherum. Das ist der berühmte goldene Schnitt, damit ein Bild gut aussieht. Und er ist irgendwo in der Mitte, aber slightly off. Leicht links oder leicht rechts. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und ich weiß, das ist jetzt etwas, da achte jetzt ich drauf, da achtet auch der eine oder andere von euch da draußen drauf. Den meisten Menschen wird das nie auffallen. Das ist mir absolut klar. Aber dein Unterbewusstsein spürt, wenn es nicht in der Mitte ist oder auf einem goldenen Schnittpunkt ist, ist es nicht schön. Ja. Es ist nicht schön. Es ist nicht so schön wie der Film davor. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum Furiosa im Vergleich zu Fury Road bildmäßig absolut vergessenswert ist.
Ja. Ja.
Diesen Rant musste ich kurz loswerden, weil der für mich einer der wesentlichen Probleme von Furiosa ist, dass der Kameramann nicht aus der Rente zurückgekommen ist. Aber wem mag man es verdenken? Der hat vorher 2 Jahre lang in der Wüste Namibia gedreht mit 70 Jahren. Dass der jetzt nicht nochmal zurückkommt, ist auch irgendwie klar. So. Ja. Kommen wir endlich zum Spoiler-Part.
Okay. Ja, und jetzt wird es enttäuschend. Gibt nicht viele Spoiler. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass Max ein Cameo hat. Das fand ich ziemlich.
Weißt du, wer das war? Wer ihn gespielt hat?
Stunt-Double von Tom Hardy?
Genau, das Stunt-Double und ich glaube, noch mehr Credit. Ich glaube, er war der Stunt-Coordinator des ersten Films oder des zweiten Films oder beides.
Ich finde es doof, dass er ihr schon einmal das Leben gerettet hat. Das finde ich total doof.
Aber hat er ihr das Leben gerettet?
Ja, das wird ja angedeutet, dass sie ja, nachdem sie zusammenbricht und er sie da rausholt von diesen Leuten.
Ach, so habe ich das gar nicht
verstanden.
Die
ihr den Arm amputieren und so weiter und dann Frame, wer hat sie da rausgeholt mit dem Auto, Max.
Okay, das ist ja bescheuert.
Das ist richtig bescheuert.
Hä? Also ich habe das echt so interpretiert, dass die Oma sie da rausgezogen hat.
Nee, also das war ja. Ach so. Das war ja
ganz. Aber es gibt mehr Sinn, was du sagst, ja klar.
Das fand ich richtig doof.
Aber dann kannte er ja die Zitadelle auch schon.
Dann kannte er auch sie schon mal.
Oh, das ist ja dann, alles bescheuert.
Ja.
Also es richtig, gab schon mal die Überschneidung, ihr habt das schon mal gesehen. Und
genau. Ja, das fand ich doof. Braucht man überhaupt nicht. Dann fand ich diesen Mad Max of Wish bestellt Charakter, habe ich nicht gebraucht.
Das ist genau meine Aussage dazu gewesen. Praetorian Jack, ihr Mentor, ist ihr, also ihr wirklicher Mentor, ist erstens Mad Max auf Wish bestellt, also er hat das Kostüm von Mel Gibson, oder?
Ja, also und auch das, was Max am Anfang hatte in Fury Road, und zwar seine alte Polizeijacke, die ihm in Teil 1 gegeben wurde und danach auch so ein bisschen mehr verranzt über die Filme hinweg, aber die hat er ja immer an. Und komplett mit diesem Schulterpolster, wo ich mir dachte, nee.
Ich würde sogar behaupten, das ist die einzige gespielte Figur, die mir wirklich, also die ich nicht gut gespielt fand. So. Also die einzige Figur mit Sprechtext, die ich nicht gut gespielt fand. Also wo ich wirklich gedacht habe, der ist irgendwie off im Vergleich zu allen anderen, die hier über ihre Comfortzone gehen. Weil Anya Taylor-Joy war es nicht gewohnt, so wenig zu reden. Sie musste viel mit den Augen acten, was sie aber grandios macht, finde ich. Immer wenn sie diese Schminke hat, vielleicht sogar noch die Schweißerbrille, dann dieses Lederding vors Gesicht gezogen. Ich hatte immer das Gefühl, oh mein Gott, ich sehe gerade Charlize Theron. Das ist ja wirklich, es ist ja unglaublich gut auch so eingefangen, dass sie so wirkt und sie actet dann mit den Augen. Und dann hast du ein Chris Hemsworth, der komplett durchdreht, der auch gesagt hat, diese Art von Schauspielvorbereitung kannte er vorher nicht. Also zum Beispiel hat ihm George Miller, ich glaube, es war ein Buch über Marcus Aurelius gegeben, also über einen römischen Herrscher, damit er, also Dementus ist ja quasi das. Er ist jemand, der ein Höhepunkt seiner Macht erreicht, aber dann nach und nach diese Macht verliert und darüber hinaus dann auch noch ein bisschen verrückt wird. Also verrückter, als er eh schon war. Allein nicht damit klarkommt. Und auch unglaublich narzisstisch, egomanisch angetrieben ist und so weiter und so fort. Also es ist, finde ich, eine spannende Figur und eine spannende Idee, ihn am Aufstieg und Fall des Römischen Reiches quasi so ein bisschen aufzuhängen. Und deswegen hat er auch diesen römisch angehauchten Namen mit Dementus.
Ja,
das passt super. All das ist toll. Und dann hast du Praetorian Jack mittendrin.
Nicht nur das. Ich finde es auch cool, dass er wirklich wie in so einem in so einer Arena, in so einem Wagen fährt, nur dass es nicht von Pferden angezogen wird, sondern von Motorrädern.
Ja, das
gehört dazu. Das finde ich, das ist sehr römisch.
Ey, das Set-Design auch wieder, ne, jedes Kostüm in diesem Film ist eine Augenweide.
Ja.
Jedes Kostüm, alles, das du kannst alles absuchen. Geil. Auf der großen Leinwand müsst ihr das sehen. Dann guckt ihr den Leuten in den Schritt und überlegt euch, warum hat er diesen Schädel jetzt oder was auch immer hier im Schritt hängen. Es ist wahnsinnig gut gemacht, das Kostümdesign. Aber wusstest du, dass ursprünglich angeblich Richard Madden in engeren Gesprächen war, eine Rolle zu übernehmen in dem Film?
Nee.
Und deswegen mutmaße ich, dass er Praetorian Jack gespielt hätte. Also Richard Madden, also Robb Stark aus Game of Thrones, hätte auch Praetorian Jack sein können. Und ich glaube, das wäre die deutlich bessere Wahl gewesen. Aber dann wäre es immer noch Discount Mad Max gewesen.
Voll, diese Rolle braucht man nicht für den Film. Diese Rolle braucht man so krass
nicht
für den Film.
Es tut ja Furiosa auch nicht gut.
Nee, also, überhaupt nicht.
Sehen wir mal, guck mal, wenn wir jetzt über Fury Road nachdenken und von mir aus auch noch über Fury Rosa, dann ist Fury Rosa eine der spannendsten, wenn nicht die spannendste Actionheldin unserer Zeit.
Ja.
Unglaublich. Und jetzt hast du einen Film, der ihre Herkunft erzählt und wie sie wurde, was sie ist. Und erstens ist sie eigentlich schon von Anfang an, was sie ist. Und das bisschen, was ihr gefehlt hat, ne, dieses Praetorian-Sein, das Auto, das fahren können, so wie sie da fährt, all das hat sie gelernt von Praetorian Jack. Das heißt, du nimmst trotzdem eine männliche Figur, die ihr alles beibringt, die auch nur eine billige Kopie von einer anderen männlichen Figur aus dem anderen Film ist, der ihr sogar in diesem Film schon mal das Leben gerettet hat. Also ihr ganzes Leben, ich meine, klar ist es geprägt von den Männern in ihrem Leben, die ihr so viel Unrecht getan haben. Und dann kommen aber diese zwei Männer von mir aus sogar noch und retten ihr das Leben und führen sie erst in dieses Leben ein, dass sie sein kann, wer sie ist. Sie darf das nicht von sich selbst aus erreichen, will ich damit sagen. Sie ist entweder schon geformt oder wird von Männern geformt. Das sind diese zwei Konstanten, die in ihrem Leben passieren. Und damit entwertest du Furiosa als alleinstehende Action-Heroin, die sich das all das verdient hat von selbst.
Ja, und was ich halt auch, kennst du den Film Hot Tub Time Machine?
Ja, klar.
Kennst du den noch?
Ja.
Da gab's einen Gag mit Crispin Glover, der nur gecastet wurde, weil er George McFly spielt.
Okay.
Und er spielt dort, glaube ich, so einen Pagen. Und der Gag ist, in der Gegenwart fehlt ihm ein Arm. Und alle zwei Sekunden passiert irgendwas, wo sie denken, oh, jetzt passiert's, weißt du? Aber dann kommt er jedes Mal aus der Lage raus und zum Schluss passiert's dann trotzdem. Ja. So. Und das haben die in dem Film echt mit Furiosa gemacht. Das fand ich so doof. Also es gab eine Szene, wo sie geschnappt wird und jemand schnappt sie am Arm, so hält sie so fest. Mhm. Ich so, oh, er hackt dir jetzt den Arm ab, passiert nicht. Dann gibt's eine Szene, wo sie das erste Mal gefesselt ist irgendwo und ich, okay, sie hackt sich jetzt den Arm ab. Okay, passiert nicht. Dann gibt es eine Szene, wo sie im Auto ist und ein anderes Auto prallt gegen sie, während sie den Arm draußen hat. Mhm. Und wir sehen kurz, dass der definitiv verletzt ist. Ich so, oh, ist der jetzt so verstümmelt, dass sie sich davon lösen muss? Nein, weil danach wird sie nochmal gefangen genommen, um diese Zirkelschlusssequenz zu haben von der Bestrafung von Chris Hemsworth am Anfang. Und dann, by the way, sie hat sich den Arm abgeschnitten.
Der Arm ist endgültig abgefallen. Das Ding so ein bisschen. Auch da finde ich es entwertend. Wir haben ja gesagt, dass diesen Arm zu verlieren, war in meinem Kopf, auch gerade weil es eine Postapokalypse ist, wo du deine fucking Arme brauchst, das Worst-Case-Szenario, was ihr hätte passieren können, und das muss ja schlimm für sie gewesen sein, war es nicht. Es ist ja beiläufig und es wurde ja quasi angetan. Der angerissene Arm, sie wird daran hochgehoben. Vielleicht hat sie gar nichts machen müssen und ist einfach abgefallen.
Ja.
Was noch dümmer macht, weil drumherum sind 30 Motorradfahrer, die sie nicht sehen.
Ja,
das
ja.
ist wirklich so, ich spinne, was erzählt ihr mir hier gerade? Oder? Das war doch blöd.
Das war denkbar blöd. Das war sehr blöd. Erst recht, die waren ja komplett umzingelt. Komplett. Ja. Oh, aber jetzt merke ich, okay, die standen zwar im Kreis, aber haben schöne Lücke gelassen für den Fall der Fälle, dass sie sich den Arm abschneidet oder der abfällt oder sie wegrennt.
Ja, ist die da jetzt da durchgerannt durch diesen Korso, der um sie herumfuhr? Also wie konnte das alles passieren?
Aber ich mochte die Endbestrafung.
Das ist halt mega, das Ende, von dem wir vorhin geredet haben.
Ja, das, weil es auch so widerspiegelt, sie hat ja am Anfang aus ihren Haaren schon so eine Pflanze gemacht, so einen Nährstoff. Und dass gerade dort, wo nichts wächst, da so ein kleines Pflänzchen sprießen konnte. Und dass sie das zum Schluss so mit ihm macht und auf ihm einen Baum pflanzt, der sich die Energie und Nährstoffe aus seinem Körper zupft. Das finde ich eine ziemlich geile Badass-Bestrafung.
Ja.
Das muss man schon sagen.
Es zeigt ja auch, er lebt zu Zeiten Fury Road noch, dort in der Zitadelle.
Ja, ja.
Und auch, Zirkelschluss, sie nimmt ja den Apfel dann. Oder was war es, ein Apfel? Apfel. Nimmt sie sich vom Baum und das ist das Erste, was wir im Furiosa sehen.
Ja, aber was ich dann, ich finde sogar, Anya Taylor-Joy rockt sogar den Buzzcut. Also, sie fand ich wie immer wundervoll. Ich liebe sie ja. Ich finde sie. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich sie in Split gesehen und danach The Witch. Das war so back-to-back, wo ich gesagt habe, spätestens seit The Witch, das ist eine der Schauspielerinnen, auf die man so ein Auge werfen sollte, weil die wird groß und sie enttäuscht nie. Und sie hat auch hier absolut nicht enttäuscht. Muss ich ganz klar sagen, sie ist mega stark und Chris Hemsworth, von dem ich so ein bisschen die Schnauze voll hatte, so nach Thor 4, das passt in die Welt von Mad Max, was er hier macht. Das passt da wie eine Faust aufs Auge. Er ist da auch ziemlich gut und er darf auch mal so richtig seinen australischen Akzent rauslassen, was auch witzig ist. Ich fand's aber zum Schluss wieder, das war dieses Rogue One Ende Phänomen, dass man zeigen muss, wie sie reingeht und wenn wir dann die Silhouetten der Frauen sehen, die sie rettet in Fury Road, fand ich ein bisschen viel wieder. Es ist zu viel, weißt du?
Ja, ein Tick zu viel. Der hätte einen Tick früher enden können, auf dem Baum oder so.
Und dann zeigt man uns eine Deleted Scene noch aus Fury Road, wo sie von Charlize Theron gespielt wird.
Ach, das war die dann wirklich? Ich hab's vermutet, dass es eine Deleted Scene ist, weil die Figur war von hinten, also es war einfach eine andere Statur.
Yeah.
Also habe ich gedacht, entweder haben ein sehr gutes Double oder es ist ein Deleted Scene. Eins von beiden war es gerade.
Ja, weil du hast ja auch Zoe Kravitz erkannt und so. Also,
Okay.
Ja. Und Das fand ich ein bisschen doof. So, die wollten halt den Rogue One-Effekt haben, dass du danach direkt Fury Road reinschmeißt. Wenn du das irgendwann auf Blu-ray guckst zu Hause oder im Stream, dass du direkt danach Fury Road hast und einsteigen kannst. Ich verstehe das, aber das sorgt auch für ein antiklimaktisches Ende. Jedes Mal, wenn man solche Enden in Filmen hat, ich liebe ja Rogue One. Und ich liebe die Vader-Sequenz, aber die Szene mit Leia ist mir immer ein bisschen zu viel. Ja? Weil jetzt ist das Ende weg. Du merkst, sie sagt Hope und dann pack jetzt in New Hope rein, es geht weiter. Ich so, nee, man braucht auch man braucht auch diesen runden Schluss, weißt du? Dass du so atmen kannst und okay, ja, jetzt achte ich das nächste Mal drauf, wenn ich
mochte das immer an Rogue One. Ja? Das ist mal ein geiles Ende, ehrlich gesagt.
Ja,
es holt mich höchstens ein bisschen raus, dass man bei Leia sieht, dass es ja vor Deepfake war. Das war ja nicht
AI-Deepfake. Boah, das sieht ja furchtbar aus, ja.
Das sieht nicht gut aus im Licht. Sieht schon bei, wie heißt der denn nochmal?
Tarkin, hier, bei Tarkin Peter
Cushing.
Sieht
gut aus, aber Tarkin steht ja wenigstens im Schatten.
Ja, bei Tarkin geht's noch, aber bei Leia sieht's furchtbar aus.
Ja, bei Leia ist halt im vollen Licht.
Ja.
Ich frag mich, ob es davon irgendwann mal eine CGI-Special Edition gibt, weil
100
Deepfakes sieht das ja viel besser aus. Also, man muss sagen, das ist ja technologisch unterschiedlich. Was sie in Rogue One gemacht haben, ist, sie haben die Gesichter getrackt und haben mit 3D-Modellen ein neues Gesicht draufgelegt. Deepfake funktioniert anders. Deepfake analysiert jeden einzelnen Frame und versucht, die Referenzbilder draufzulegen, und das ist AI unterstützt. Und die Kombination aus beidem sorgt für bessere bessere Gesichtsreplacements oder eben dann endgültige Deepfakes. Und das ist die überlegenere Technologie, wenn man das denn unbedingt machen möchte. Und deswegen glaube ich, dass es früher oder später auch kriegen werden.
Aber wer auch immer Peter Cushings Stimme gemacht hat in Rogue One, der war krass.
Das ist auch genau der, der ihn da körperlich spielt. Ja. Und den kennst du auch, den kennst du aus Harry Potter. Der spielt in Harry Potter einen der vielen Todesser, der mit am Tisch sitzt. Man kennt man eher so aus kleinen Nebenrollen. Aber das Verrückte ist, ich finde, er sieht auch ein bisschen aus wie Peter Cushing. Ja. Der hätte den besser, glaube ich, in Character gespielt, ganz ehrlich. Und dann von mir aus im Nachhinein irgendwann Deepfakes drüber. Aber statt ihn da mit diesem Rig und, weißt du, dieses ausgeleuchtete Rig mit den Kameras und so in der Fresse, ich hätte ihn fast lieber so im Kostüm gesehen, weil der sieht schon aus wie Peter Cushing.
You may fire when ready.
Ja, also die Stimme ist mega gut gemacht.
Die ist super, ja. Schon. Ja, da sind wir eigentlich durch, oder?
Ja, you may fire when ready.
Aber weißt du, wer heute nicht mit dabei war im Podcast?
Er war ja streng genommen dabei.
Der Uwe. Aber den Uwe, den Marco und den Yves, die gibt's jetzt bei uns, denn wir haben ein eigenes Merch.
Ja, zum ersten Mal. Unser erstes eigenes Merch. Wir haben ein bisschen da gecheatet, weil ich hatte schon einen Merch-Shop, den ich quasi nie bewerbe. Ich glaube, das habe ich mal am Anfang der Pandemie gemacht. Seitdem kommt da auch nichts mehr rein, weil keiner kauft noch Nerdkultur-Shirts, wenn ich ihn nie bewerbe. Jetzt habe ich aber zwei Dinge ausgefuchst. Das eine ist, ich habe es geschafft, dass ich den auf YouTube, einen YouTube-Channel endlich integriert habe mit meinem Anbieter. Also wenn man auf meinem YouTube-Channel ist, dann sieht man, glaube ich, mein Merchandise, kann da draufklicken. Und da sieht man dann auch die Shirts, die ich designt habe, die in so einem sehr bekannten Modelabel-Design sind und auch sehr bekannte Filme irgendwie referieren. Ich mag die sehr. Habe ich dir auch schon mal ein paar zugeschickt, gell? Ich glaube, du trägst ja manchmal in Videos.
Ja, manchmal tue ich das.
Ja, ich finde die sehen ganz cool aus. Aber ich habe mir auch gedacht, das war eine Idee, die, als ich letztes Mal bei dir in Berlin war, habe ich sie dir ja schon gezeigt. Eine Idee, die mir nie aus dem Kopf ging. Ich mochte immer diese Beatles-Shirts, in denen man einfach nur die Vornamen der Beatles drin hatte. Paul, John, George und Ringo, ne? Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge das war, aber mit diesem Unzeichen immer direkt so dran geschrieben, ne? Das war super ikonisch. Das war ursprünglich, glaube ich, ein Beatles-Shirt. Und das gibt's aber jetzt für alles Mögliche auch. Also zum Beispiel Leia, Han, Luke und C-3PO oder irgendwie sowas. Und ich dachte mir, irgendwann will ich das auch, aber ich weiß noch nicht, wie, wo, wie, was. Vielleicht mit Game of Thrones oder so, aber dann war der Game of Thrones-Hype schon weg und so weiter. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, eigentlich müsste da draufstehen, Eve und Marco und Uwe ist auch dabei.
Ja, das ist soweit. Das ist mega das cool. Ich hab das T-Shirt schon. Ich liebe es. Es ist mega toll. Und es passt einfach so zu unserem Podcast und unserer Show. Deswegen, ja. Also schaut es euch gerne an. Bestellt es euch, wenn es euch gefällt. Wir finden es mega lustig.
Ich gebe zu, das ist auch ein krasser Insider. Also wir kichern hauptsächlich drüber. Ist bestimmt gut für die Kamera. Ich werde es auch heute noch mal auf Instagram posten. Ich weiß gar nicht, ob das so Sinn für euch da draußen macht. Aber wir wurden ja schon oft gefragt nach Merchandise. Also ich habe ja immer wieder Privatnachrichten gekriegt.
Ich habe eine wundervolle Nerd- und Kultur-Tasse.
Mit unserem Logo. Ja, stimmt. Ich müsste eigentlich das Nerd- und Kultur-Logo auch noch irgendwann
da drauf machen. Und die hat einen Fan gemacht.
Jetzt fällt mir ein, ne? Also klar, du findest da dieses Motiv für das Shirt. Und das habe ich dir ja auch so zugeschickt. Aber ich meine jetzt, dass alles, ich kann ja mal parallel schauen, alles, was es in meinem Job gibt, kannst du auch auf eine Tasse drucken lassen. Also. Das heißt, Yves, Marco und Uwe ist auch dabei. Müsste es eigentlich auch als Tasche geben. Warte mal, als Tasse geben. Ich sehe nur, was soll es denn sein? Nee, ich glaube, ich habe das nicht als Tasse freigegeben. Ja. Ah, okay, vergiss alles, was ich gesagt habe, aber das geht. Also ich weiß, dass es geht. Das heißt, ich müsste es irgendwann mal tun.
Ja.
Dann kriegst du das auch noch als Tasse. Ich hab euch den Shop von Super Geek oder 3D Supply habe ich euch verlinkt in den Shownotes dieses Podcasts. Ihr findet es auch bei mir auf dem Kanal. Und ja, tobt euch aus, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Wenn nicht, ist auch okay. Genau das gleiche wie bei den Bewertungen dieses Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, tobt euch aus und gebt ihm gerne 5 Sterne bei Spotify. Wenn euch nicht gefallen hat, dann vergesst es einfach wieder und bewertet uns nicht. Wir wissen schon, worüber wir nächste Woche reden wollen, aber darüber werden wir jetzt noch nicht reden, glaube ich. Ich glaube, das halten wir als einfach mal spannend. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet uns einfach nächstes Mal nochmal ein, abonniert uns, andere Möglichkeit fällt mir auch nicht ein, um sich das zu behalten. Und ich habe jetzt ein Schlusswort ausgesucht und niedergeschrieben aus deinem Lieblingsdialog dieses Films. Und da ich gehört habe, dass du Dementus einigermaßen nachmachen kannst.
Den kann ich nicht nachmachen.
Ach so, das klang aber so. Und du hast doch diesen Einsatz gesagt.
Ich kann es probieren. Aber
ja, probier's doch bitte.
This is our destiny. You, me. The question is, do you have it in you to make it epic?